ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Professor Klaus Böß. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind ein renommierter Bewegungsforscher, haben das Thema Walking in Deutschland groß gemacht. Und jetzt sitzen wir hier für 2 Stunden im Studio. Haben Sie sich schon bewegt, damit Sie diese 2 Stunden kompensieren können? Anders bewegt heute?
Ich habe mich heute noch nicht bewegt, aber ich spiele heute Mittag Tennis.
Ach, okay. Aber nicht, weil Sie jetzt hier vorher 2 Stunden sitzen, oder?
Nein, ich versuche täglich mich zu bewegen.
Vielleicht haben Sie ja gleich einen Tipp für Menschen, die viel sitzen, weil sitzende Tätigkeiten sind ja total verbreitet.
Ich habe einen ganz praktischen Tipp. Fahren Sie nach Stuttgart zum Hauptbahnhof, da müssen Sie so weit laufen,
das stimmt.
Da muss man einen Kilometer zu Fuß gehen, bevor man irgendwie zur nächsten Straßenbahn oder Taxi oder irgendwas kommt.
Wobei, das habe ich gestern Abend in Stuttgart noch beobachtet. Ich wusste ja, dass Sie heute kommen und habe mal so ein bisschen geguckt, wer nimmt jetzt die Rolltreppe und wer geht auf der Treppe. Die Treppe war fast leer und alle standen auf der Rolltreppe.
Das ist grundsätzlich so. Also ich habe sogar viele Fotos, die ich in meinen Vorträgen benutze, wo ich meiner Frau alleine auf der Treppe bin und die Rolltreppe nebendran ist immer voll.
Ja,
das ist richtig. Das
Sie
ist
dürfen ja wahrscheinlich gar nicht Rolltreppe nehmen als Bewegungsforscher.
Nein, ich darf das nicht.
Aber liegt das vielleicht einfach daran, weil wir als Mensch ja sowieso bequem sind und sitzen ist nun mal das, wo wir sagen, ach komm, ja, so diesen inneren Schweinehund, den kriegt man einfach nicht hoch. Wie erklären Sie sich das?
Also ich denke, das ist völlig richtig, wie Sie sagen, der Mensch eigentlich ist von nur Natur aus faul.
Ja.
Und der Jäger in der Steinzeit, der ist ja auch nicht pausenlos durch die Gegend gerannt, sondern der ist den Tieren nachgezogen und hat geguckt, wo wieder Tiere sind. Aber gerannt und sich freiwillig bewegen, das ist ein Verdienst der heutigen Zeit. Eigentlich will man lieber sitzen.
Also es ist ein Luxusproblem.
Ist ein Luxusproblem, ja.
Was ist für Sie als Bewegungsforscher dann die große Herausforderung, uns in Bewegung zu bringen? Wie schaffen Sie das?
Ja, die große Herausforderung ist zunächst mal, dass sich der Alltag total verändert hat. Also wenn man sich mal vorstellt, wie so ein Lebensalltag vor 40 Jahren aussah, wo man morgens die Rollläden mit der Hand hochziehen musste, im Auto keinen Bremsverstärker hatte, die Scheiben alleine runterkurbeln. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind pro Tag 400 Kilokalorien Energie, die man praktisch nicht mehr verbraucht. Das ist eine Stunde Sport.
Also Smart Home ist eigentlich schlecht.
Richtig. Und dagegen kämpfen wir eigentlich an, dass wir Menschen in Bewegung bringen müssen, weil eigentlich ist Bewegung lebensnotwendig.
Da haben Sie aber eine mächtige Industrie gegen sich.
Sie meinen jetzt die...
Ich denke jetzt an Smart Home und so weiter, elektrische Rollläden
ja,
und Co.
Also ja, das ich denke, das Smartphone ist ohnehin, also jetzt, wenn ich an die junge Generation denke, sowieso das Hauptproblem, was Bewegung verhindert, weil... Wir müssen mal ehrlich sein. Also wir früher hatten keine Alternativen. Also die einzige Möglichkeit war attraktiv, was zu erleben war, rauszugehen. Heute hat sich das gedreht. Heute ist Indoor viel attraktiver wie Outdoor. Das heißt, also wenn wir früher diese tollen virtuellen Möglichkeiten am Smartphone gehabt hätten, ich glaube, wir wären auch drinnen geblieben.
Ja, ist viel zu verlockend dann einfach.
Ist viel zu verlockend, ja.
Wie kriegen wir denn die Verlockung für das Draußen wieder hin? Früher hieß es, das Kind muss an die frische Luft.
Ja, also ich glaube, dass Eltern hier eine ganz entscheidende Rolle haben. Also denen muss zunächst mal dieses Problem klar werden. Und wir sehen das ja heute, dass Eltern ja das eher noch unterstützen, indem sie ganz früh den Kindern elektronische Geräte geben. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass es ja Mobile gibt, dass es Motorräder gibt, dass es Autos mit Motor gibt. Das gab es ja früher alles nicht. Das heißt, Eltern müssen erstmal das Problem erkennen und dann gegensteuern. Also für mich so ein typisches Beispiel ist, wenn die Mütter mit dem Smartphone am Spielplatz sitzen und das dicke Kind dann irgendwo auf der Schaukel sitzt oder sonst irgendwas. Das wird nicht funktionieren.
Na, immerhin sitzt es auf der Schaukel.
Immerhin sitzt es auf der Schaukel. Aber Eltern müssen Bewegungsvorbilder sein.
Ja. Einmal im Jahr veröffentlichen Sie das Fitnessbarometer Baden-Württemberg. Das ist ein Motoriktest, an dem sich zuletzt mehr als 7000 Kinder beteiligt haben. Das war ein Rekord. Jetzt frage ich mich nur, wie ermitteln Sie das denn zum Beispiel Beweglichkeit und Kraft? Machen Sie Armdrücken?
Also das Fitnessbarometer ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem KIT und der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Wir machen den deutschen Motoriktest mit den Kindern. Das sind 8 Aufgaben. Da werden alle motorischen Fähigkeiten, Ausdauer, Kraftschnelligkeit, Koordination angesprochen. Beispielsweise laufen die Kinder 20 Meter, wir messen die Zeit, oder sie laufen 6 Minuten, da messen wir die Ausdauer. Oder sie müssen Liegestütze machen, Sit-Ups machen und dann noch für die Koordination rückwärts balancieren oder für die Beweglichkeit Rumpfbeugen. Und so kriegen wir ein Gesamtbild der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern.
Wie war das Gesamtbild im vergangenen Jahr?
Da muss man jetzt unterscheiden. Zunächst mal, also wir haben Referenzwerte, das heißt, wir haben deutschlandweite Vergleichsdaten, an denen können wir messen. Und dann sehen wir zunächst mal, und das ist was Positives, Baden-Württemberg schneidet da nicht schlecht ab. Baden-Württemberg ist besser als der Durchschnitt der Kinder in Deutschland. Aber wir haben eine Stagnation der Leistungsfähigkeit auf einem relativ niedrigen Niveau. Das heißt, unsere Kinder sind heute nicht mehr so fit, wie die Eltern- oder Großelterngeneration war.
Woran liegt das? Wieder am Handy?
Das liegt wieder an den Dingen, über die wir vorhin im ersten Teil gesprochen haben, dass einfach der Bewegungsalltag für Kinder ein völlig anderer geworden ist. Also wenn Sie sich anschauen, die Bewegungsempfehlungen heißen, ein Kind soll sich am Tag, das ist ja wenig genug eigentlich, eine Stunde bewegen, sodass sich dabei etwas anstrengt, dann wissen wir, dass eine Größenordnung von etwa 20% der Kinder diesen Wert erreicht. Die anderen 80% erreichen diese Guidelines nicht. Und das hat natürlich Folgen letztendlich auf die Fitness und à la long auch dann auf die Gesundheit.
Wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die Analyse reingehen, Sie sagen nämlich, besonders besorgniserregend ist der Gewichtssprung vom Kindergarten zur Grundschule. Mhm. Was passiert denn da?
Ja, also wenn man jetzt über Gewicht und Übergewicht redet, da muss man ja auch wieder eine Referenz heranziehen. Und da gibt es die Normwerte von Grohmeier-Hauschild. Nach diesen Normwerten können wir vergleichen. Und früher waren 10% der Kinder übergewichtig, davon 3% adipös. Heute wissen wir, es sind fast 20% der Kinder übergewichtig und so 6-7% der Kinder sind adipös. Das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied zu früher, zu diesen Normwerten.
Wie können wir da eingreifen? Das ist ja immer die große Frage. Corona spielte eine große Rolle. Mhm. Da gab es keinen Sportunterricht. Teilweise sind ja auch Musikunterrichte ausgefallen. Mhm. Instrumentlernen spielt ja auch in Sachen Koordination, Mobilität eine Rolle. Mhm. Was also tun?
Also Corona ist nochmal ein spezielles Problem. Da können wir auch gerne drüber sprechen. Aber was so das Grundproblem von Übergewicht bei Kindern ist, ist einfach die Energiebilanz. Das heißt, unsere Kinder nehmen mehr Kalorien zu sich, wie sie verbrauchen. Und das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Wenn ich hier eine schiefe Energiebilanz habe, dann nehme ich zu. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes dazu. Es ist weniger eigentlich das Essen. So viel kann man gar nicht essen. Es ist das Trinken.
Ja, also süße Getränke.
Es sind die süßen Getränke. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass Kinder in die Schule Cola mitbringen oder sich Cola kaufen, dann, und ich weiß genau, wie viele Kalorien da drin stecken, dann ist klar, das schafft einfach diese Dysbalance und führt langfristig gesehen eigentlich zu Übergewicht. Und den ersten Sprung sehen wir vom Übergang von der Kita in die Grundschule. Und den zweiten Sprung sehen wir dann nochmal ganz deutlich beim Übergang in die weiterführende Schule.
Ja, bei uns gab es früher nie süßen Sprudel. Da hieß immer, Nicole macht schlechte Zähne, es gibt nur Wasser. Also ist es auch wieder eine Erziehungsfrage oder was sagen Sie?
Das ist eine Erziehungsfrage und es ist natürlich auch beeindruckend gute Werbung. Das muss man sagen. Also das ist attraktiv gemacht und die Süßgetränke, die nehmen ja in der Werbung einen ganz breiten Raum ein und es schmeckt halt auch. Zucker ist ein Geschmacksträger. Zucker schmeckt einfach gut.
Teilweise wird ja geworben mit, ach, das ist Obst drin und Fruchtzucker und es sei gesund. Stellt sich dann aber raus, naja, auch Fruchtzucker ist Zucker, ne?
Fruchtzucker ist Zucker.
Wer ist gefordert, dass sich unsere Kinder mehr bewegen? Professor Klaus Böß, haben Sie eine Antwort? Wir haben ja schon über die Eltern gesprochen, aber es gibt ja noch mehr Ansätze.
Ich denke, Sportvereine sind eine gute Institution in Deutschland. Also das ist ja eigentlich ein USP für Deutschland, dass wir so viele Sportvereine haben, dass wir so gut organisiert sind im Sport. Und ich würde raten, jedes Kind sollte Mitglied in einem Sportverein sein. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger mit der Ganztagsschule, das zu kombinieren. Aber Sportvereine machen schon eine gute Arbeit und alle Kinder sollten im Sportverein sein.
Jetzt ist es nur so, Sie haben ja angesprochen, es gibt schon einige Kinder, die sind einfach zu dick. Da ist es gar nicht so einfach, dann den passenden Sport auch zu finden. Was gibt es denn da für Empfehlungen? Was ist ein guter Beginnersport?
Ja, das ist nicht so einfach. Ne? Man muss Kindern die Chance geben, also übergewichtigen Kindern, dass sie auch Stärken zeigen können.
Da ist sonst Mobbing ein großes Thema und so weiter.
Da ist sonst Mobbing ein großes Thema. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn man zum Beispiel sowas macht wie Tauziehen oder sowas macht wie Weitwerfen, da haben auch dicke Kinder dann ihre Vorteile. Es geht vor allen Dingen darum, den Kindern die Motivation am Sport aufrechtzuerhalten.
Um schnelle Erfolge zu sehen.
Um schnelle Erfolge zu erzielen.
Also gibt es da, Sie sagen, also Tauziehen ist was, aber da gibt es ja wenige Vereine, die jetzt Tauziehen
anbieten. Ja, natürlich, das muss man einbauen, das kann man auch einbauen. Also ich denke, die meisten Kinder, wir müssen ja jetzt ein bisschen unterscheiden, über welches Alter reden wir. Wenn wir darüber jetzt reden, 6-jährige Kinder, die gehen ja in der Regel ins Kinderturnen. Und im Kinderturnen habe ich natürlich ganz viele Möglichkeiten. Das geht ja nicht nur ums Gerätturnen, es geht ja darum, mich zu bewegen, zu rollen, zu drehen. Und da habe ich schon viele Möglichkeiten. Auch beim Balancieren müssen übergewichtige Kinder nicht schlechter sein.
Ja, wobei es gibt ja im Grunde keine Altersbeschränkung. Man kann ja schon im Grunde 2-Jährige mit Karate anfangen lassen. So war es bei uns im Verein.
Das geht. Ja, ich finde so eine gute Grundausbildung, da denke ich immer an sowas wie Turnen und ein Ballspiel, das wäre natürlich optimal und es wäre gut, wenn nicht schon bei den Sportvereinen um die Kleinsten eine Konkurrenz entstehen würde, sondern man muss Kindern auch eine Möglichkeit geben, die Fähigkeiten auszubilden. Eine Spezialisierung, Leistungssport ist ein anderes Thema, aber Spezialisierung für ein gutes, erfülltes Bewegungsleben, das kann deutlich später erfolgen.
Ja, es geht darum, erstmal den Spaß am Sport zu haben, damit man sich überhaupt bewegt. Denn wir haben ja gehört, Bewegung ist so wichtig, weil es immer weiter zurückgeht. Also Sie erforschen das ja schon lange. Ich war jetzt etwas schockiert, als ich aus einem Bericht von Ihnen aus dem Jahr 2002 im Grunde dasselbe Ergebnis gelesen habe wie jetzt. Wie kommt es denn, dass wir uns anscheinend immer weiter zurückentwickeln?
Ja, ich denke, die Umweltbedingungen werden auch zunehmend schlechter für die Kinder, sich zu bewegen. Also die Bewegungswelt ist nicht anreichernd mehr, dass ich gezwungen werde, mich zu bewegen, dass ich Lust habe, mich zu bewegen. Also es ist für Kinder heute schwieriger, zumal wir haben vorhin darüber gesprochen, so die Indoor-Aktivitäten und die Smartphones natürlich viel, viel attraktiver geworden sind, als sich zu bewegen. Und Bewegung ist ja in Konkurrenz mit allen anderen Freizeitaktivitäten, nimmt zunehmend einen kleineren Stellenwert ein.
Wobei es ist die Bewegung einerseits, auf der anderen Seite natürlich auch die Ernährung, das hängt natürlich auch unmittelbar mit zusammen. Mhm. Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen, wir kriegen da auch schon Nachrichten von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Aus Möckmühl beispielsweise schreibt uns gerade Henrik Mich, selbst Papa von 2 Kindern und versucht aus diesem Zuckersumpf irgendwie rauszukommen. Mhm. Er sagt, es ist schwierig, aber nicht aussichtslos. Ich koche selbst und frisch und unsere Zeit heute besteht, wie Sie sagen, anders als die unserer Eltern und Großeltern aus. Wenn man dieses versucht weiterzugeben, heißt es meistens, nee, ich will nicht, muss ich nicht, aber es klappt, wenn man es vorlebt. Also das ist das Wichtige, etwas vorzuleben. Das ist auch Ihre Botschaft, oder?
Das ist auch meine Botschaft, ganz klar. Also ich denke, bei Kindern, dass sich Geschmack ausprägt, da muss ich ja auch Vielfalt im Geschmack haben. Das heißt, ich muss kochen, ich muss vielfältig die Kinder ernähren, dann entwickeln die auch einen Geschmack und ernähren sich nicht nur einseitig von Zuckerprodukten.
Um Geschmack unterscheiden zu können, brauche ich auch erstmal etwas Pures, damit ich weiß, ach, da ist jetzt ein Zusatz drin oder nicht. Wenn wir jetzt bei der Tagesmahlzeit gleich beim Frühstück anfangen, was ist das, was Sie empfehlen aus Ihrer Sicht? Was ist gut?
Die Realität ist ja, dass viele Kinder 2 Euro mitbekommen, um beim Bäcker sich ein süßes Teilchen zu kaufen. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn die Eltern sich Mühe machen würden, ein gesundes Frühstücksbrot zuzubereiten, ein bisschen Obst mitzugeben und das in eine schöne Schachtel verpacken und den Kindern als Frühstücksbox mitgeben. Aber das wird leider immer seltener, weil auch die Eltern unter Druck sind und morgens alles sehr schnell gehen muss. Und dann ist es natürlich einfacher. Man gibt denen 1 oder 2 Euro mit und sagt, geh zum Bäcker und hol dir was.
Was wäre aus Ihrer Warte, was gut und sinnvoll ist und was auch noch schmeckt in dieser Frühstücksbox?
Ach, also jetzt um die Jahreszeit gibt es jetzt Himbeeren, Erdbeeren. Also das schmeckt natürlich ganz toll. Also wenn das zusammen mit einem Brot, finde ich, das richtige Frühstück für Kinder.
Ganz viele SW1-Hörerinnen und Hörer melden sich. Also das Thema treibt die Menschen einfach um. Wir wollen uns mehr bewegen, nur der innere Schweinehund kommt dazwischen. Aber Sie haben ja viel Erfahrung, was wirklich wirkt. Wir wollen ja über Lösungen sprechen. Also die Kinderturnstiftung ist zum Beispiel auch etwas, was die Menschen immer wieder anregt. Wie machen die das denn? Ja.
Ich würde gerne noch einen Satz zum Schweinehund loswerden.
Ja,
darf ich das?
Na klar.
Also es ist einfach so, wenn Sie gegen den Schweinehund kämpfen, dann wird er ja stärker. Das heißt, er lernt alle Tricks. So haben Sie keine Chance. Dem fällt immer was Neues ein. Sie müssen den Schweinehund dazu bringen, dass der mit will.
Das muss ein Kumpel werden.
Und wenn der morgens dann kommt und sagt, jetzt gehen wir raus, dann haben Sie es geschafft.
Wie haben Sie denn Ihren Schweinehund zum Kumpel gemacht?
Also ich kann eine Geschichte erzählen. Ich war lange in Frankfurt und 12 Jahre lang und bin dann eine Stunde auf der Autobahn nach Hause gefahren und hatte mir in Frankfurt am Institut immer vorgenommen, wenn ich jetzt zu Hause bin, mache ich jetzt sofort was. Und diese Stunde Autofahren hat dann immer ausgereicht, um diese Vorsätze kaputt zu machen.
Dann war das Sofa doch so schön.
So, und dann habe ich gelernt, wie ich das machen muss. Dann habe ich jemand angerufen. Das konnte meine Frau sein, das konnte ein Freund sein oder sonst irgendjemand und habe mich verabredet.
Ja.
Und dann hat es geklappt. Mhm. Und das ist auch ein Tipp, den man Leuten geben kann. Man muss wissen, wie man sich selber austricksen kann.
So kann ich mich ja selber auch schon ein bisschen unter Druck setzen. Ich habe ja noch eine Verabredung, da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer.
So ist es. Aber jetzt komme ich doch zurück zur Kinderturnstiftung. Also Kinderturnstiftung ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, weil sie sozusagen auf einer privaten, nicht öffentlich geförderten Basis das Bewegungsleben von Kindern unterstützt. Ne? Das Ziel der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg ist, allen Kindern die nötige Bewegung zu verschaffen. Und da gibt es ganz tolle Projekte. Und ein Projekt, was sehr, sehr schön ist, sind die Bewegungswelten in den großen Zoos in Baden-Württemberg, also in der Wilhelma und im Karlsruher Zoo. Und da haben Kinder die Möglichkeit, an Spielstationen sich so zu bewegen, wie es Tiere machen. Und ich habe das schon öfter beobachtet und weiß, wie das funktioniert. Das funktioniert ganz toll.
Wahrscheinlich sogar mit Geräuschen, wenn ich es mir gerade vorstelle, oder?
Ja.
Aber da brauche ich ja auch erstmal das Ticket für ein Zoo. Gibt es was von der Kinderturnstiftung, wo ich sagen kann, ich muss keinen Eintritt zahlen und trotzdem kriege ich Bewegung?
Ja, es gibt eine Kinderturnwelt, eine rollende Kinderturnwelt, die durch Baden-Württemberg fährt. Die Kinderturnstiftung macht Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher, die dann wiederum ihr Wissen weitergeben können an die Kinder. Also und letztendlich ist die Kinderturnstiftung auch ein wichtiger Multiplikator, der versucht, Eltern zu erreichen, das mit einer App zu machen, mit Videos zu machen, um Eltern zu überzeugen, dass Bewegung für ihre Kinder was Wichtiges ist.
Da sind wir wieder beim Handy. Da ist das Handy aber mal nichts Schlechtes. Also man kann es nicht nur verteufeln, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, sich dann wieder sportlich zu betätigen.
Nein, man darf um Gottes Willen, also es wäre ja fürchterlich, also man darf die technischen Errungenschaften in keinster Weise verteufeln. Und jeder von uns nutzt ja ein Smartphone. Wir müssen das Smartphone adäquat nutzen. Also mit dem Smartphone sich zu orientieren, indem man ein Outdoor-Programm runterlädt oder indem man eine Bewegungs-App runterlädt. Das macht ja auch durchaus Sinn. Bloß nur mit dem Smartphone. Und ich glaube, das Hauptproblem sind da einfach die vielen Kommunikationssysteme, die ja die Hauptzeit kosten.
Die uns dann abhalten. Aber wenn wir dann einfach sagen, wir verlassen das Haus nicht morgens, wenn ich nicht einmal meine Programme gemacht habe, alle Übungen durchgemacht habe, ist es ja auch wiederum sinnvoll.
Genau.
Sie haben das Walking in Deutschland groß gemacht. Wie haben Sie das denn im Grunde ist ja da auch wieder unser innerer Schweinehund gefragt, wie haben Sie uns das überwinden lassen? Weil man sieht ja an jeder Ecke die Leute walken. Ich bin heute Abend auch wieder zum Walken verabredet.
Ja, das freut mich, dass Sie das übernommen haben. Da war die Situation in den 90er Jahren eine ganz andere. Da gab es kein Walking in Deutschland. Und ich hatte die Gelegenheit, einen Forschungsaufenthalt in Finnland zu haben. Und in Finnland gab es schon Walking. So ganz lustig am Rande ist, wir haben dann immer über Walking gesprochen und ich habe dann das Wort Walking auch in Deutschland übernommen. Die Finnen, das habe ich dann viel später rausgefunden, die haben ein eigenes Wort dafür.
Das nennt sich wie?
Kävele Kuunnelu. Das heißt sowas ähnliches wie Fitnessgehen.
Ja.
Die Österreicher,
klingt doch viel netter.
Ja, die Österreicher haben langsam gehen gesagt, im Unterschied zum Gehen als Sportart. Aber wie gesagt, Walking, wenn man es heute nicht hätte, müssten wir es wieder erfinden. Ist ja nichts anderes als schnelles Gehen mit Unterstützung der Arme. Und später kamen dann die Stöcke natürlich dazu, die ja für vieles nochmal helfen. Also sie helfen für die Motivation, denn wenn ich Stöcke habe, ist das was Ernsthafteres.
Stehe ich auch anders, ne?
Ja, vor allem für die Männer. Die Männer haben ja früher immer einen Speer gehabt.
Wir Frauen können das auch.
Ja, die Frauen waren ja viel leichter zu motivieren. Das war gar kein Problem. Die Männer zu motivieren war schwierig und das ist erst gelungen mit den Stöcken.
Aber wem in Finnland haben Sie denn die Idee geklaut? Gab es da eine Person? War das gesellschaftlich schon dort?
Wie es war in Finnland interessanterweise die Rheuma-Liga in Verbindung mit dem Nationalen Gesundheitsinstitut. Die haben ganz große Kampagnen gemacht. Das ist dann in Deutschland leider Gottes nie so, gab es die ganz große Kampagne. Es gab dann das Deutsche Walking Institute, das habe ich gegründet in den 90er Jahren. Aber wir haben das nie geschafft, so diese Schlagkraft zu erzielen, wie das in Finnland der Fall war. Das liegt einfach daran, beim Walking kann man nicht so viel Geld verdienen. Und da gibt es keine Produkte, die man damit gut verbinden kann, wie mit den neuen Trendsportarten, wo immer auch ein Produkt dahinter steht. Und Walking ist ja was ganz Einfaches, kann jeder machen, braucht eigentlich gar nichts dazu.
Ja.
Und von daher gesehen ist es schwer, Walking so marketingmäßig so gut aufzubereiten.
Wie haben Sie es denn dann dennoch geschafft?
Ja, in Verbindung damals zunächst mal mit dem Leichtathletikverband und später mit dem Turnerbund. Es gab dann die Walking-Treffs und das ist ja eine relativ breite Bewegung in Deutschland. Also in Baden-Württemberg gibt es alleine 4.000 Walking-Treffs. Es gibt aber viel mehr informelle Gruppen. Also es gibt Baden-Württemberg 12.000 Gemeinden. Ich bin sicher, in jeder Gemeinde gibt es inzwischen eine Gruppe von Menschen, die zusammen walkt.
Ja, es kommen permanent hier im Stuttgarter Stadtpark immer große Gruppen entgegen.
Genau.
Brauche ich denn eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, es geht ja im Grunde auch ohne, brauche ich den Stock eigentlich? Oder hat man dann gesagt, aus Marketingzwecken, na irgendwas wollen wir den Leuten ja andrehen, also nehmen wir die Stöcke?
Also ich weiß gar nicht, wie ich den Satz anfangen soll. Sie haben ja schon Antworten indirekt geliefert. Also Sie brauchen den Stock nicht zwingend. Wenn Sie den Stock aber richtig einsetzen, ist es ein Gewinn. Also Leute, die richtig mit den Stöcken walken können, haben natürlich eine Gesamtkörperbelastung und ein Gesamtkörpertraining.
Kann ich denn groß was falsch machen mit den Stöcken?
Nee, sie können nur wirkungslos sein. Also das wollte ich jetzt gerade sagen, so 85% tragen die Stöcke spazieren. Und das ist, also jetzt, ich sage, Walking kann jeder, Nordic Walking, so ist ja der Begriff für das Walking mit den Stöcken, das kann nicht jeder, das muss man ein Stück weit lernen. Also das ist schon wichtig, dass der Stockeinsatz nach hinten erfolgt, dass ein Abdruck erfolgt. Viele stochern mit den Stöcken nach vorne oder tragen sie einfach mehr oder weniger spazieren. Ja.
Also Druck, habe ich gehört, ist wichtig.
Druck ist wichtig, ja. Nach hinten. Ja.
Druck nach hinten ist wichtig. Wofür? Damit ich auch verstehe, was ich dann mache?
Ja, damit ich auch eine Beschleunigung erziele, ne? Damit ich eine Kraft nach vorne erziele. Das ist der Grund.
Also im Grunde, wenn ich die Bewegung nach vorne spüre über den Druck, mache ich es richtig.
Und wichtig ist auch, dass man in der Entspannungsphase auch die Hände öffnet, weil wenn man die Hände immer geschlossen hält, gerade bei älteren Menschen führt es dann zu Krampfzuständen.
Ja, gibt es da Anleitungen, wie ich es richtig mache?
Ja, jede Menge. Also wenn Sie bei uns auf die Seite gehen vom Deutschen Walking Institute, die Seite heißt walking.de, finden Sie sehr viele Hinweise, wie man das richtig machen kann.
Wie viel Bewegung braucht der Mensch? Wir sprechen darüber mit Professor Klaus Bös. Was sagt denn Ihre Forschung?
Da gibt es Guidelines inzwischen. Das ist relativ gut aufgeschrieben. Also es gibt nationale Guidelines, es gibt internationale Guidelines. Und die Übereinstimmung ist 150 Minuten pro Woche für Erwachsene. Moderater Sport immer, mit etwas Anstrengung verbunden. Bei Kindern hatte ich es ja vorhin schon gesagt, 60 Minuten am Tag.
Lässt sich das in Schritte übersetzen? Es gab doch immer diese Empfehlung, mindestens 10.000 Schritte pro Tag. Dann irgendwann hieß es, 7.500 tut es auch.
Also 10.000 Schritte ist schon eine Nummer. Ne? Also für 10.000 Schritte brauche ich ja etwa 1,5 Stunden. Das ist schon eine Hausnummer. Es gibt Leute, die gehen diese 10.000 Schritte am Tag. Aber ich finde, das ist schon eine Forderung, die nicht so leicht zu erfüllen ist. Die 150 Minuten sind etwa 30 Minuten pro 5 Werktage, wenn man das so ausrechnet.
Das ist dann realistischer.
Das ist deutlich realistischer. Wobei wir wissen, aus unserer Studie, die wir in Bad Schönborn durchführen, da wissen wir, dass etwa 10-20% der Erwachsenen diese Guidelines überhaupt nur annähernd erreichen.
Was machen Sie da in Bad Schönborn?
In Bad Schönborn haben mein Nachfolger jetzt in Karlsruhe am Sportinstitut und ich, da war der damals mein Assistent, haben wir eine Studie begonnen, haben 500 Männer und Frauen untersucht 1992 im Hinblick auf Aktivität, Fitness und Gesundheit. Und diese Menschen haben wir alle 5 Jahre wieder untersucht. Weil logischerweise da ein Spund ist bei der Stichprobe, haben wir immer nachgefüllt mit 35-Jährigen.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 1300 Bürgerinnen und Bürger in unserer Stichprobe und können sehr schöne Aussagen dazu machen, wie hat sich denn Aktivität entwickelt, wie hat sich Fitness entwickelt, was erklärt zum Beispiel heute, das war der Kern unserer Fragestellung, was erklärt erfolgreiches Altern? Und wir wissen, dass Aktivität und Fitness ganz zentrale Faktoren sind für erfolgreiches Altern.
Wobei, das hätte ich, glaube ich, ohne Studie gewusst.
Ja,
so überraschend ist das doch nicht, oder?
Ja, das ist, wenn es jeder wüsste oder jeder glauben würde, dann müssten sich eigentlich mehr Leute bewegen. Denn ich hatte
wir sind halt zu faul, da kommt der Schweinehund wieder rein. Ja. Oder? Woran liegt's?
Es liegt wahrscheinlich schon daran, dass der Mensch von Haus aus ist ein gemütlicher Mensch ist und lieber sitzt, als sich bewegt.
Es gab doch neulich den Aktionstag in Bad Schönborn und da haben Sie eine überraschende Feststellung gemacht, nämlich welche?
Ja, da waren ungefähr 2000 Leute da. Immerhin 140 haben bei uns den Walking-Test gemacht. Aber ich schätze mal, dass 1500 Menschen an dem Tag nur gesessen sind, getrunken haben und gegessen haben und sich nicht bewegt haben. Und eigentlich war der Aktionstag ja unter dem Motto, Gesundheit zu mitmachen, die Menschen sollen sich bewegen. Naja.
Steht also, Walking-Tag dran und wurde Sitztag draus.
So ist es, ne? Ja. Sitzen ist halt, ja, angenehmer als sich anzustrengen.
Und diese 140 Leute, die da mitgemacht haben, was haben die gemacht?
Die haben den 2-Kilometer-Walking-Test gemacht. Ich habe es ja vorhin angesprochen, wir haben das Deutsche Walking-Institut, da kann man den Test auch finden unter walking.de. Und da geht es darum, 2 Kilometer so schnell wie möglich zu walken und hinterher erhält man ein Ergebnis, wie fit man ist.
Ah, ja.
Ich kann Ihnen so eine Orientierung sagen, also so Menschen so im Alter von 50 Jahren etwa sollten schon in der Lage sein, so zwischen 16 und 17 Minuten für die 2 Kilometer zu walken. Also so 8 bis 9 Minuten der Kilometer, das ist schon irgendwas, was man noch erreichen sollte.
Okay. Ja, es melden sich einige Hörerinnen und Hörer aus Esslingen, schreibt zum Beispiel Gabriele Meissner. Und sie sagt zum Thema Schweinehund, meiner heißt Laika, ist ein Labrador und immer zum Spazierengehen bereit. Da werden Bewegungsspiele eingebaut, die alle mitmachen, auch die Kids, macht großen Spaß. Grüße an die Eltern schickt sie noch raus, die mit über 80 ihren Garten immer noch selbst in Schuss halten, inklusive Heuernte. Bewegung hat ihnen nicht geschadet. Tausend Dank für alles. Also besseres Beispiel gibt es für Sie wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist ein wunderschönes Beispiel. Also ich rede auch mit meinem Schweinehund, muss ich sagen, öfter. Aber das finde ich jetzt toll, dass der auch einen Namen hat. Also meiner hat noch keinen Namen, aber das werde ich mir vielleicht merken.
Können wir durch Sport abnehmen? Spannende Frage. Professor Klaus Böß, Bewegungsforscher, ist bei uns. Was sagen Sie?
Prinzipiell ja, in der Praxis eher nein. Also ich mache es mal an einem Beispiel klar. Wir haben vorhin über Walking gesprochen. Bei einer Stunde Walking verbrennen Sie 300 Fettkalorien. 1 Kilogramm Fett hat einen Brennwert von 9000 Kilokalorien.
Ups, ja, die Rechnung.
Sie müssen also 30 Stunden walken, um 1 Kilo Fett abzunehmen.
Ja.
Das ist dann schon eine sportliche Herausforderung. Man muss dann sehr, sehr viel walken. Aber um jetzt mal das Positive zu formulieren, Sport hat natürlich viele Funktionen. Einmal tatsächlich, dass ich Energieverbrauch habe, da habe ich darüber gesprochen. Zum anderen aber, dass nach dem Sporttreiben der Stoffwechsel hoch ist. Das heißt, nach dem Sport läuft noch so ein Nachbrenner weiter. Ich verbrauche also auch hinterher noch Kilokalorien, wenn ich nicht gleich diesen Nachbrenner ausschalte, indem ich dem Körper Kilokalorien gebe.
Na, ich wollte gerade sagen, deswegen schmeckt das Essen so gut nach dem Sport.
Ja, ja, also besser nach dem Sport unmittelbar nicht gleich einen Hefeweizen oder einen Fruchtsaft trinken, sondern Wasser. Dann nach einer Stunde ist der Nachbrenneffekt weg. Dann können Sie das machen. Und der wichtigere Effekt noch ist, dass man natürlich durch Sport Muskulatur aufbaut und Muskulatur ist stoffwechselintensiver als Fettgewebe. Und das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, warum man Sport treibt.
Jetzt muss ich nur kurz reingrätschen beim Hefeweizen. Da heißt es doch in der Werbung immer, alkoholfrei ist isotonisch, sogar gut nach dem Sport. Auch wieder nur Werbung oder ist was dran?
So ist es nicht gedacht. Dass ich habe es eben ja deutlich genug gesagt. Das sind auch Kalorien.
Ja.
Und isotonisch ist gut, aber unmittelbar nach dem Sport.
Zucker ist trotzdem drin.
Zucker ist trotzdem drin, genau.
Gibt es denn Sportarten, die eher fürs Abnehmen geeignet sind als andere?
Ja, prinzipiell Sportarten, bei denen ich einen hohen Energieverbrauch habe, also Ausdauersport im Grunde. Und Walking ist eigentlich ideal, weil bei Walking verbrenne ich tatsächlich die 300 Fettkalorien pro Stunde. Das ist schon enorm. Warum aber auch andere Sportarten sinnvoll sind, jede Sportart hat ihre eigene Funktion. Wir haben ja ganz am Anfang mal über Fähigkeiten gesprochen. Also mit Walking trainieren Sie die Ausdauer. Man braucht aber auch Kraft, um seine Alltagsanforderungen zu bewältigen. Das wird man besser durch Fitnesstraining erreichen.
Jetzt haben so viele Hörerinnen und Hörer auf das Schwimmen hingewiesen. Das sei so wichtig und so gut. Ist es so?
Ja, Schwimmen ist natürlich zunächst mal eine Fertigkeit, die ich im Alltag brauche. Ne? Also wenn ich nicht schwimmen kann, dann gehe ich ja unter, wenn ich aus Versehen in den Fluss reinfalle. Also Schwimmen ist was, Und ich bedauere das außerordentlich, dass unsere Kinder nicht mehr alle in der Grundschule schwimmen lernen. Es gibt heute viele Grundschulkinder, die nicht mehr schwimmen können. Also das ist zunächst mal der erste wichtige Grund, warum Kinder schwimmen lernen sollten. Schwimmen ist natürlich auch eine gute Ganzkörpersportart, keine Frage.
Verbrennt man auch viele Kalorien.
Ja.
Hier schreibt uns zum Beispiel gerade Matthias Grund zum Thema Bewegung aus Pfinstal. Bin 65 und habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen als Büromensch. 12 bis 14 Stunden am Computer gesessen. Inzwischen bin ich in Rente und trage im Ort 6 Tage die Woche die Tageszeitung aus, sind etwa 200 Höhenmeter, habe einen Hund und komme am Tag auf, boah, Respekt, 18 bis 20.000 Schritte. Ich fühle mich viel wohler, schlafe wesentlich besser und habe auch noch abgenommen. Das ist eine Win-Win-Situation, oder?
Das ist eine Win-Win-Situation. Ich meine, der Mann, der geht 3 bis 4 Stunden am Tag, das ist schon enorm. Und wenn man dann ausrechnet, das sind jetzt 1200 Zusatzkalorien pro Tag, das ist enorm. Da kann der natürlich auch dann ein Weizenbier mehr trinken.
Wenn wir gerade schon den renommierten Bewegungsforscher Professor Klaus Bös bei uns haben, dann können Sie vielleicht gerade noch die Frage von Ute Reiche beantworten, die hier aus Morsbach per Mail im Studio landet. Sie sagt nämlich eine Frage zur allgemeinen Fitness. Bewegen sich Hundehalter mehr als altersentsprechende Mitmenschen? Können Sie dazu wissenschaftlich fundiert was sagen?
Ich kann in der Tat sogar was dazu sagen, denn ich hatte mal eine Studentin, die selber Hunde hatte und das hat sie interessiert. Und wir hatten tatsächlich eine Studie gemacht und haben Hundehalter mit Nicht-Hundehaltern verglichen und die bewegen sich tatsächlich mehr im Durchschnitt. Und es liegt natürlich einfach daran, mit dem Hund, nicht nur mit dem Schweinehund, sondern mit dem realen Hund noch mehr, muss man rausgehen.
Ja.
Und das ist schon tatsächlich so, Hundehalter, wenn die keinen Neufundländer oder Mops haben, sondern einen Setter oder einen Hund, der sich bewegen will, dann bewegen die sich mehr.
Man könnte ja sogar den Hund Schweinehund nennen, aber
zum
das
Beispiel.
Mag der vielleicht dann auch nicht so. Wir wollten eigentlich darüber sprechen, dass die Lebenserwartung stagniert oder sogar teilweise sinkt. Woran liegt denn das?
Ja, ich finde es ja eine ganz spannende Frage. Denn ich finde, es darf nicht allein das Ziel sein, älter zu werden, sondern das Ziel muss eigentlich sein, dass man älter wird erfolgreich, also bei einem guten Zustand älter wird. Das hat Ursula Lehr, unsere frühere Gesundheitsministerin, mal sehr schön ausgedruckt. Sie hat gesagt, es geht nicht darum, dem Leben Jahre hinzuzufügen, sondern den Jahren leben. Und von daher gesehen, diese Studien zur Lebenserwartung, die gehen mal so, mal so. Letztendlich werden wir wahrscheinlich alle so ein bisschen älter, weil die Medizin immer besser wird und die Menschen eben weniger sterben. Aber es kann nicht darum gehen. Also bei der Bewegung ist mein Forschungsansatz nie gewesen, Leben zu verlängern, sondern es ist immer der gewesen, gutes Leben. Die guten Jahre zu verlängern, darum muss es eigentlich gehen. Wilder Hollmann hat es mal, dieser berühmte Sportmediziner, hat mal schön gesagt, die Menschen, die Sport treiben, leben nicht länger, aber sie sterben gesünder. Da ist ein wahrer Kern dran.
Ja.
Also darum geht's eigentlich. Durch Sport treiben wird man leistungsfähiger, kann längere Zeit erfolgreich den Alltag bewältigen. Das ist das Ziel.
Plus es macht noch Spaß.
Richtig.
Jetzt ist es aber so, dass es ja auch kulturell Unterschiede gibt. Sie kommen viel in der Welt rum. Wie ist es da? Wie ist das anders mit dem Längerleben, mit dem Verhältnis zu Bewegung und Sport?
Das ist ganz interessant, wenn man viel reist. Und ich bin viel gereist, also jetzt nicht nur in die Industrieländer, sondern auch in Entwicklungsländer, beispielsweise in Afrika. Da hat Bewegung natürlich noch den Stellenwert, den Bewegung bei uns vor 50 oder 100 Jahren hatten. Da ist Bewegung notwendig, um zu überleben. Also für den Alltag. Wenn Sie sich in Afrika Kinder anschauen, dann müssen die unter Umständen 10 Kilometer laufen zur nächsten Schule. Und wir hatten da in der Tat eine sehr interessante kulturvergleichende Studie und haben Kinder verglichen in Kenia und in Deutschland im Hinblick auf ihre Fitness.
Ja.
Und dann haben wir interessanterweise im Mittelwert gar keine großen Unterschiede gefunden. Und dann sind wir genauer hingegangen, haben uns die Lebensbedingungen der kenianischen Kinder angeschaut. Und da ist es nun so, da leben Kinder in Kenia, in Nairobi oder leben auf dem Land. Sie gehen in öffentliche Schulen und gehen in private Schulen. Und was wir festgestellt haben, dass die Kinder, die in der Stadt leben, also in Nairobi leben und in Privatschulen gehen, sich in nichts von unseren Kindern unterscheiden. Sie sind genauso übergewichtig.
Ja.
Das ist völlig verrückt, während die Kinder, die in öffentliche Schulen auf dem Land gehen, das sind ganz dünne, schmale Kinder, die in der Ausdauer richtig fit sind, aber in der Kraft ne, natürlich gegenüber den großen, kräftigen, vielleicht auch übergewichtigen Kindern Nachteile haben. Also von daher gesehen hat sich so die motorische Leistungsfähigkeit so ein Stück weit ausbalanciert, aber die Binnenunterschiede sind riesig.
Jetzt haben wir ja das Bewusstsein dafür. Wir haben jetzt so ausführlich über den inneren Schweinehund gesprochen. Aber noch Ansätze zur Vertiefung, wenn man sagt, okay, ich weiß darum, aber wie kann ich mich noch besser austricksen? Wie können Familien damit umgehen? Wie können die Menschen, die es vielleicht auch schwerer haben, benachteiligt sind, wie können wir die erreichen?
Ja, wie man sie erreichen kann, ist relativ schwierig. Es gibt ja so Theorien zur Verhaltensänderung. Ne? Und diese Theorien sagen ja, im ersten Schritt muss ich erstmal die Einsicht haben. Also wenn ich die Einsicht nicht habe, und ich glaube, daran klemmt schon sehr vieles. Und da sind Sie natürlich jetzt, Sie als konkret gesprochen, als Medium, als Medienexperten natürlich auch gefordert, dieses Thema immer wieder zu platzieren, wie wichtig eigentlich Bewegung ist.
Davon geht noch keiner auf die Straße.
Aber die nächsten Schritte auch, sich vorzubereiten und auf Bewegung, das passiert auch. Der entscheidende Sprung ist vom Ausprobieren dann zum dauerhaften, regelmäßigen Tun. Und daran klemmen wir. Und da glaube ich, da haben unsere Sportvereine eine Funktion, da haben die Fitnessstudios eine Funktion. Also es ist, Vorbildfunktionen sind da wichtig. Ne? Also wir haben über Kinder gesprochen, da sind die Eltern ganz wichtig. Bei Erwachsenen ist es der Partner oder die Gruppe. Also auch das haben wir thematisiert. Ne?
Starten wir doch einfach mal eine Umfrage, auch wenn die Sendezeit vorbei ist. Sie sind gleich beim Tennis, ich heute Abend beim Walken. Das ist gesetzt. Wie ist es bei den SWR1-Hörerinnen und Hörern? Was nehmen Sie sich heute noch vor? Weil wenn Sie es schreiben müssen, vielleicht hält man es dann ja auch eher ein. Also wir freuen uns über Nachrichten, was Sie sich sportlich heute noch vornehmen. Freuen uns darüber. Und ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1-Leute, Professor Klaus Bilz.
Dankeschön, Frau Köster.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.